Sie hören SWR Kultur am Freitagmorgen. Mit rund 2,2 Millionen Quadratmetern Fläche ist Grönland die größte Insel der Erde im Nordatlantik und der Arktis gelegen. 6-mal so groß wie Deutschland. Dennoch war das Land bis vor kurzem selten in den Schlagzeilen. Das hat sich allerdings durch Donald Trumps Anspruch auf die Insel, die rechtlich zum Königreich Dänemark gehört, geändert. Mit Äußerungen wie "We need it" tut der US-Präsident so, als sei Grönland gewissermaßen eine Art Verschiebemasse in der Arktis. Wie ist diese Region der Erde wirklich und wie kann die Kunst uns helfen, die Arktis besser zu verstehen? Darüber spreche ich mit Anne Hemkendreis. Sie ist Kunsthistorikerin und Performing Artist mit Schwerpunkt Arktis. Guten Morgen, Frau Hemkendreis.
Guten Morgen.
Frau Hemkendreis, ich habe es gesagt, Grönland ist riesig, die größte Insel der Welt. Die Arktis als Ganzes ist ja noch viel größer. Wie ist die Kunst bislang mit diesen Dimensionen umgegangen?
Ja, ich würde sagen, da sprechen Sie schon einen wichtigen Unterschied an, nämlich einmal die Arktis sozusagen als etwas, das wir oft imaginär als eine Art homogenes Ganzes wahrnehmen. Und dann eben natürlich die spezifischen Regionen in der Arktis, speziell jetzt in diesem Fall Grönland. Und da muss man deutlich unterscheiden. Also es gibt eine Form der Imaginationskultur der Arktis, die sehr stark homogenisiert. Die stammt aus dem 19. Jahrhundert, also sozusagen der Zeit der Poleroberung, gerade auch des Nordpols. Und dementsprechend haben wir eine Vorstellung der Arktis, die auch über Bilder kommuniziert wurde, verbreitet wurde, als eine erhabene, endlose, unberührte, weite Fläche. Demgegenüber steht aber eben auch die Arktis als eine bewohnte Zone, eben auch Grönland in dem Fall. Und explizit würde ich sagen, dass die aktuelle Kunst, also die zeitgenössische Kunst, eben versucht, dieser Imaginationskultur oder auch diesem Narrativ der Arktis als eine leere Fläche, die man sich dann natürlich auch aneignen kann, unproblematisch, etwas entgegenzusetzen.
Also diese Vorstellung von der leeren Fläche, dass da ein weites Land quasi als gänzlich menschenleer imaginiert wird, wie Sie gerade gesagt haben, das war ja auch weit verbreitet in der Zeit des Kolonialismus. Also das kennen wir aus kolonialen Weltbildern. Haben wir in Bezug auf die Arktis noch immer so ein kolonialistisches Mindset?
Ja, ganz stark. Und das hat eine lange Geschichte. Also eigentlich stammt das schon aus der Antike mit dem Thule-Mythos von Pytheas, also sozusagen ein Reisender, der Thule gesucht hat, also sozusagen so ein bisschen eine Art arktisches Paradies, also eine Insel, die in der Arktis liegt. Und bis heute ist nicht ganz klar, welche Insel damit vielleicht beschrieben wurde. Es könnte Spitzbergen sein, Grönland oder eben auch Island. Aber dieser Mythos eines Sehnsuchtsortes im Norden, der hat sozusagen weitergelebt. Zum Beispiel sieht man das in den Forschungsvorhaben von Knud Rasmussen. Also das war ein dänischer Polarforscher, der im 19. Jahrhundert eine Forschungsstation in Nordgrönland etabliert hat mit dem Namen Thule. Und das ist dann auch später der Name der amerikanischen Air Force Base geworden. Also man hatte eigentlich eine Verschränkung von Wissenschaft und Mythos und seiner Form von romantischer Sehnsucht, die bis heute wirksam ist.
Also eine der ersten wirklich durchschlagenden Erzählungen, die vielleicht auch noch mehr Hörer und Hörerinnen kennen, ist ja Frankenstein von Mary Shelley. Also da jagt der Doktor sein Monster durch die Arktis. Welchen Einfluss hat so eine Erzählung?
Ja, das ist ganz spannend, weil Mary Shelleys Frankenstein ist ja in den sogenannten Jahren ohne Sommer entstanden, also 1815, 1816, als der Tambora-Vulkan auf den Philippinen ausgebrochen ist und die Atmosphäre weitgehend so verrußt hat, dass es zu, ja, eben Ernteausfällen kam im Sommer. Und Mary Shelleys Roman schließt einerseits an diese Mythen der Polarforscher an. Auf der anderen Seite wird er heute aber eben auch schon als ein Roman gelesen, der ökologisch motiviert war. Also der zeigt, dass Umwelteinflüsse sich eben auch in der Kunst widerspiegeln. Und das ist wiederum etwas, was wir heute in der Gegenwartskunst, also sei es Literatur oder sei es eben bildende Kunst, verstärkt haben. Nämlich auch so eine Sensibilität dafür, dass die Arktis eine Region ist oder aus verschiedenen Regionen besteht, die ganz stark von, in unserem Fall eben dem Klimawandel betroffen sind.
Und wie schlägt sich das ganz konkret dann in der Kunst nieder? Also wer hat sich damit wie auseinandergesetzt? Vielleicht haben Sie mal das eine oder andere Beispiel.
Ja, mit Fokus eben auf indigenen Künstlerinnen aus Grönland. Eine ganz wichtige Figur ist Pia Arke. Die war in den 1980er Jahren tätig als Performance-Künstlerin, aber eben auch bildende Künstlerin. Und die ist leider mittlerweile schon verstorben. Also eins ihrer bekanntesten Werke nennt sich Arctic Hysteria, also arktische Hysterie übersetzt. Und das ist eine Art Fotofries, also verschiedene Fotografien aus Büchern, die sie nebeneinander gesetzt hat oder eigentlich aus einem speziellen Buch, nämlich aus einem Reisebericht von Robert Anton Peary. Der gilt als der Nordpoleroberer, amerikanische Nordpoleroberer. Und was die Künstlerin da thematisiert, ist letztlich sozusagen dieser Blick der Eroberer, der besitzergreifend ist, der eben sich nicht nur auf das Land bezieht, sondern eben auch auf die BewohnerInnen, der sehr stark naturalisiert und auch die Gewalt, die in diesem Blick liegt.
Und inwiefern können diese und andere Auseinandersetzungen in der Kunst vielleicht auch helfen, unsere Vorstellungen von dieser Region Arktis zu erweitern und auch realistischer zu machen möglicherweise?
Ja, die können dahingehend wirken, dass wir die Arktis weniger sozusagen als eine leere Bühne wahrnehmen für männliche Eroberungstaten und vielmehr sehen als eine Region, die ganz stark betroffen ist von Extraktivismus, von Imperialismus oder eben auch von kolonialer Gewalt und die eben zeigen, dass diese Gewalt eine historische Tiefendimension hat und dass diese Gewalt eben auch weiter wirksam ist, auch wenn sie in vielen Bereichen unsichtbar bleibt.
Wie kann die Kunst uns helfen, die Arktis besser zu verstehen und zu erkennen, dass diese riesige Fläche um den geografischen Nordpol herum eben alles andere ist als ein weißes Blatt? Darüber habe ich mit der Kunsthistorikerin Anne Hemkendreis gesprochen. Frau Hemkendreis, ich danke Ihnen sehr für die Informationen.
Ja, ich danke Ihnen.